freue mich, dass Jesus hier in unserer Mitte ist und dass der Geist Gottes wirkt und auch uns etwas mitteilen möchte heute. Das ist ja immer so eine Sache, was wir der Mensch denkt und was Gott lenkt. Ne? Wir haben ja, sind ja eine pfingstlich-charismatische Gemeinde, für die, die das, das kriegt man ja nicht immer so mit. Aber die Wahrheit ist, Gott redet prophetisch durch seine Gemeinde. Ne? Die Gemeinde ist praktisch die Gemeinde, Jesu überhaupt, ist praktisch der Prophet der Jetztzeit. Ne? Da kommen nicht mehr, kommt kein Amos mehr, über den hätte ich gerne heute gesprochen, ich lasse es aber. Da kommt kein Amos, kein Jeremia und kein Elia mehr, der uns sagt, wo es lang geht. Und da kommt auch nicht irgendein Pastor oder einzelne besondere Propheten in der Gemeinde, die gibt es schon, aber es ist nicht so, dass Gott ausschließlich oder in erster Linie jetzt durch einzelne besonders gesalbte, begabte Propheten spricht. Das ist im Neuen Testament nicht mehr der Sachstand. Die neutestamentliche Gemeinde, es ist so, dass Gott durch jeden von euch, von uns, sich mitteilen kann und will. Stimmt das, was ich sage? Stimmt, ne? Gott möchte durch jeden Christen, durch jeden Einzelnen sich mitteilen. Und genauso möchte er nicht nur durch jeden Christen reden und durch die Gemeinde als Ganzes zeigen, also prophetisch meint in letzter Konsequenz, dass die Sichtweise Gottes deutlich wird, ne? Dass deutlich wird, wie Gott ist und wie er die Dinge sieht. So, und früher hat er das durch einen Propheten wie Amos zum Beispiel gemacht, dass der Prophet dann gesagt hat, so und so und so spricht der Herr. So, und heute zeigt er das, möchte er das zeigen durch die Gemeinde, die ja auch als Leib Jesu bezeichnet wird, die ja auch, ja, wo wir wissen, dass Jesus sich halt heute durch seine Gemeinde zeigt. Der Geist Gottes zeigt uns den Vater und den Sohn und wir als Gemeinde sollen das Wesen und die Art und Weise, das Angesicht Gottes widerspiegeln in dieser Welt. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel, dass bestimmte Wahrheiten ausgesprochen werden, wo man manchmal überrascht ist. Und dann gehört auch dazu, dass Gott uns manchmal, einzelne von uns, an etwas erinnert oder dass uns ein Bibelvers einfällt. Passiert dir das manchmal in einer bestimmten Situation? Kommt ein Bibelvers oder irgendeine Begebenheit und du verstehst plötzlich, dass Gott etwas sagen möchte oder dir etwas sagen möchte. Will ich ganz kurz zu Anfang vielleicht mal erzählen, ein Beispiel aus meiner Woche jetzt. Das ist eigentlich nicht die Predigt, aber ein Beispiel dafür, wie ich das erlebe, dass Gott zu mir redet, wenn ich gerade nicht in der Bibel lese. In der Bibel ist es immer so, dass der Text sowieso zu mir spricht. Geht euch das auch so? Bin ich sehr dankbar für. Ich wäre sehr irritiert, wenn ich immer zu Gottes Stimme hören würde, ne? Und die Bibel nicht zu mir sprechen würde. Womit müssten wir dann rechnen, dass bei mir was nicht stimmt, ne? Richtig? Es gibt ja Leute, die immer zu Offenbarungen und Eindrücke haben, aber wo denen es schwerfällt, mit einem Bibeltext was anzufangen. Also ich bin immer dankbar, dass die mich anspringen und mir jedenfalls gefallen. Auch wenn ich predige, bin ich meistens begeistert von dem Bibelvers, über den ich Text, über den ich rede. Nicht so wichtig, ob alle begeistert sind. Ich habe meine Freude daran, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht. Geht dir das so? Ich hoffe, das wird. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das, weil es ist ja nicht immer so, dass irgendwie übernatürlich Gott uns auf etwas hinweist. Und wenn er uns hinweist, ist es manchmal so alltäglich, dass wir das gar nicht merken. Fahre ich also mit dem Auto nach Lohne in dieser Woche an einem Morgen, Hund mit eingepackt, weil dem immer so langweilig ist. Warum ist dem eigentlich immer so langweilig? Ich weiß es auch nicht. Der will immer gerne mitfahren im Bulli. Habe ich ihn mit nach Lohne genommen, um zwei Medikamente abzuholen. Unterwegs kommt mir ein LKW entgegen. Vorne auf der Plane steht drauf, genieße dein Leben. Auf der hinteren Plane steht auch, genieße dein Leben. Und ich sehe das so, hätte ich ja einfach so vorbeifahren können. Aber schlagartig ist es mir so, als wenn jemand zu mir sagt, ja Ulrich, vielleicht genießt du mal dein Leben. Ne? Dann dachte ich, okay, meine Frau ist 71, ich bin 64. Wenn wir jetzt anfangen wollen, das Leben zu genießen, ne, so als Hauptbeschäftigung, wird jetzt Zeit. Ne? Jetzt wird Zeit. So, aber dann kam als zweites so im Hintergrund, was sollte mir das sagen oder was wollte Gott mir sagen? Und da ist mir so ganz leise Klage, weil er wollte mir einfach sagen, Mann, Ulrich, fahr mal ein bisschen runter, die Welt dreht sich ohne dich weiter und es wird auch das Evangelium gepredigt werden, es wird auch Gemeinde gebaut werden, das weiß ich alles sowieso, ne? Aber das ist mir nochmal so klar geworden, ich darf mich entspannen, ne? Du darfst dich entspannen, das heißt nicht, dass wir nachlassen müssen, ne? Aber wir dürfen uns entspannen dabei, wir schaffen es sowieso nicht. Wir werden Diepholz nicht komplett bekehren, wenn das einer tut, ne? Wenn es eine Erweckung gibt, wenn es einen Aufbruch in den Herzen von Menschen gibt, dann doch nicht deshalb, weil wir uns so fürchterlich anstrengen. So, und da hab ich verstanden, okay, gerade in einer Zeit, in der bin ich im Moment, in der sind wir, denke ich, dass wir denken, so, wir wollen mal ein bisschen Gas geben, wir möchten mal gucken, was Gott noch möchte und was wir noch wollen und was noch geht, ne? Gerade in so einer Situation ist es wichtig zu sagen, okay, genieße dein Leben. Lasst uns dabei unser Leben genießen, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen wieder etwas mehr Hingabe vielleicht an Jesus, an die Gemeinde. Aber dann lasst uns das tun und dabei unser Leben genießen. Das war so das, was Gott mir für mich gesagt hat. Und ich sag's euch jetzt gerade, fordere euch auch dazu auf, das so zu machen in diesem Moment. Das ist so ein Beispiel, was ich meine. Das kann eben auch außerhalb eines Bibelverses durch irgendetwas geschehen, dass Gott zu uns spricht. Ja, das war in dieser Woche so. Und heute Morgen war es so, als ich hier saß und dachte gleich, werde ich euch den schönen Text von Amos nochmal vorlesen. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Amos 5, Vers 21 bis 24. Lenkte der Geist Gottes, denke ich, meine Gedanken auf eine andere Begebenheit. Und zwar versuche ich das mal zu lesen, weil ich das jetzt nur hier in meinem Handy habe. Seid also barmherzig, ich kann nicht mehr so gut gucken. Ich habe mir die Texte immer so ausgedruckt. Kann das jemand lesen? Kannst du es da ganz hinten lesen? Das ist sehr hilfreich, wenn man nicht mehr so gut gucken. Auf dem Handy ist ein bisschen kleiner, deswegen wird es jetzt etwas schwieriger. Ändert nichts daran, dass ich euch das vorlesen möchte. Also es geht um den Kerkermeister in Philippi. Sagt euch das was? Da gab es einen Kerkermeister in Philippi, wahrscheinlich ein ehemaliger römischer Soldat, der immer schön seinen Kerker bewacht hat. Das war so sein alten Teil, ne? Seine Rente, der brauchte nicht mehr in den Krieg ziehen. Er musste nur, seine Aufgabe war es, Leute einzusperren, ne? Wenn die Regierenden, die Herrschenden gesagt haben, der muss eingelocht werden, hat er den eingelocht, erst einmal verprügelt, ne? Das gehörte einfach dazu, ne? Und hier haben wir die Situation gehabt, dass Paulus, bin ich leiser und lauter unterschiedlich? So, ich höre mich jetzt, weil ich hier vorne stehe, alles klar. Also, da haben wir die Situation gehabt, dass Silas und Paulus im Jahr 49, 50 nach Christus ungefähr, zu dem Zeitpunkt sind sie nach Philippi gekommen. Philippi lag in Griechenland, Europa, heute Europa, damals auch Europa. Philippi, die erste christliche Gemeinde in Europa. So, da gab es auch so eine Purpurkrämerin, sagt euch auch was, ne? So, und diese in Philippi hat Paulus mit seiner Botschaft großen Erfolg, ne? Gar nicht verwunderlich, wisst ihr warum? Weil er war auf dem Weg ganz woanders hin, Silas und Paulus wollten ganz woanders hin, um das Evangelium zu predigen, was sie sich so vorgenommen hatten. Das ist auch erlaubt, wenn Gott dir nichts anderes sagt, gehst du halt dahin, wo du meinst, es ist vernünftig. Aber Gott hat ihnen was anderes gesagt. Er hat gesagt, im Traum hat er dem Paulus einen Mann aus Mazedonien irgendwie in so einer Tracht gezeigt. Da wusste er, die Tracht kenne ich. Paulus war ein gebildeter Mann. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Tracht da aussah oder wie sie heute aussieht. Ich wüsste gar nicht, was das zu bedeuten hat. Gott wusste, Paulus kennt sich ein bisschen aus und zeigt ihm im Traum einen Mann in einer Tracht aus dieser Gegend. Und dann versteht Paulus, dass er nicht mit Silas zusammen dahin gehen soll, wo er eigentlich hin wollte, sondern nach Europa, und zwar nach Philippi. Mazedonien offensichtlich. So, weil es ja eine Mazedonien, nehme ich jedenfalls an, war eine mazedonische, bin jetzt nicht so gut darauf vorbereitet gerade. Also eine mazedonische Tracht, und da deshalb ist er nach Philippi gekommen. Die hat diese Purpurkrämerin getroffen und das ließ sich gut an, so wie wir uns das auch wünschen. Wir kennen ja gute Zeiten, wo wir denken, jetzt brummt die Kiste. Könnt ihr euch erinnern? Wo man denkt, oh, jetzt, ne? jetzt passiert endlich, was wir uns gewünscht haben. Mehr als 7 Leute im Gottesdienst. Ich kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren oder 35, jetzt sind wir ein paar mehr, wir waren auch schon noch mal weniger, aber 7 waren wir, glaube ich, dann nicht mehr wieder später. Mehrere Jahre lang 7 Leute im Gottesdienst, wo man sich dann fragt, was machen wir hier eigentlich? Und keiner wusste, dass es uns gibt hier als Missionsgemeinde, interessierte auch keinen. Das war so, solche Zeiten gibt es. Und dann gibt es Zeiten, wo du plötzlich merkst, es bewegt sich etwas. Idealerweise der Geist Gottes. So, und Paulus und Silas waren im Auftrag ganz im Willen Gottes, was wir uns ja wünschen. Viele von uns wünschen sich das, dass Gott ihnen endlich, wie alt sind wir jetzt, 70, 60, zeig mir meine Berufung, ne? Wisst ihr, vielleicht liegt die auch schon hinter mir. Also Leute, unsere Berufung als Kinder Gottes nimmt uns niemand. Und unsere Berufung, das, was wir mit Jesus erlebt haben, weiterzusagen und unsere Berufung an einem geistlichen Kampf teilzunehmen in dieser Welt, die nimmt uns auch niemand. Wir sind alle Tage dazu aufgefordert, dem Bösen zu widerstehen und nach Möglichkeit die Werke des Vaters zu tun, uns zeigen zu lassen, was Gott tun möchte, was Jesus tun möchte. Paulus und Silas wussten das ganz genau. Gott hat uns hier hingeschickt. Wie klasse. Das muss ein Erfolg werden. Und es war ein Erfolg. Es passierte etwas, ne? Es kamen Leute zum Glauben in Europa. Das war ganz neu. Und jetzt kommt das dicke Ende. Das kennen wir, ne? Wenn es irgendwo gut läuft, da gibt's diesen alten Spruch, wo Gott eine Kapelle baut, kommt ein anderer und baut eine Kathedrale. Kennt ihr den? Wo Gott eine Kapelle baut, kommt der Teufel, setzt eine Kathedrale daneben und sagt, guck mal, das kann ich. Was passierte also? Paulus und Silas hatten so ein bisschen Erfolg, Menschen kamen zum Glauben. Das ärgerte die Leute, die Götzenfiguren verkauft haben irgendwie. Und die sorgten dafür, dass Paulus und Silas, übrigens gegen das Gesetz, weil Paulus ein römischer Bürger war, aber jedenfalls wurden Paulus und Silas festgenommen und eingesperrt und auch erstmal ohne Urteil und alles, ne, verprügelt. So, da fiel mir dieses Wort ein, wer von uns hat sich nicht schon mal wie ein geprügelter Hund gefühlt, ne? Weißt du, wenn sie dich richtig fertig gemacht haben, hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Die Umstände, die Menschen oder du selber, ne, hast dafür gesorgt, dass du richtig Prügel bezogen hast und hast dich elend und kaputt gefühlt und ausgeliefert und hoffnungslos. Oft nach großen Erfahrungen, die wir hatten, oft wenn wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Elia ist uns ein Begriff, vielen von uns, der große Prophet Elia, nachdem er die ganzen Baalspriester besiegt hatte und seinen großen Auftritt hatte, den größten Auftritt seines Lebens, den größten Erfolg, das, worauf er eigentlich immer wahrscheinlich auch gehofft hat, einmal zu zeigen, dass Gott der lebendige Gott ist und alle das gesehen haben. Was passiert danach mit Elia? Wisst ihr es? Total depressiv. Den hätte man heute, würde man den sofort mitnehmen und sagen, du bist suizidgefährdet, Elia. Hat er auch gesagt, lass mich sterben, wenn am Ende keiner ist da mehr. Ich bin der Einzige, der dir noch treu ist. Da ist niemand, der dir treu ist. Da sagt Gott, ganz so ist es nicht. Da sind noch wie viele? 30? Nee, ein paar mehr. 700 oder 7000? Ich weiß nicht genau. Ist auch nicht so wichtig. Ein paar mehr. Da sind noch welche, die zu mir gehören, die mir treu sind, sagt Gott ihm und baut ihn wieder auf. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir sind bei Paulus und Silas. Werden also eingesperrt, Füße in den Block, vorher verprügelt worden und fühlten sich wie geprügelte Hunde. Und ich und du, wir würden doch jetzt erwarten und wären auch erstmal fertig, ne? Und ein bisschen sauer auf Gott. Nach dem Motto, was war das denn? Hab ich vielleicht deine Stimme nicht richtig gehört? Habe ich den Traum falsch gedeutet? Ist das vielleicht gar nicht wahr? Sollte ich gar nicht hier sein? Gibt's dich vielleicht gar nicht? Habe ich Wahnvorstellungen? Das würden wir vielleicht, ich möglicherweise, denken. Wisst ihr? Paulus und Silas sind offensichtlich von einem anderen Schrot und Korn, ne? Und zeigen uns damit auch Beispiele. Wir stehen ja in ihrer Tradition hier als Europäer, ne? Als europäische Christen. Wir, das ist der Anfang der christlichen Kirche in Europa. Und das Erste, was passiert ist, dass die tollen Missionare, die mutig den Glauben verkündigt haben, nach kurzen Erfolgen verprügelt und eingesperrt werden. Geschwister. Ich habe immer in meinen 50 Jahre Christsein, das könnte ich auch mal feiern, vielleicht mache ich auch noch ein Jubiläum, 50 Jahre Christsein, fast hätte ich gesagt mit Unterbrechungen, das stimmt natürlich nicht, aber mit Phasen, in denen ich überhaupt nicht so mit Jesus unterwegs war. Aber ich weiß, dass ich es immer gerne doch leichter gehabt hätte und nicht das gerne erleben wollte, was Paulus und Silas hier erlebt haben. Habe ich auch nicht. Mich hat niemand verprügelt. Aber ich habe es erlebt, dass nach Erfolg, immer wenn es danach aussah, dass das Reich Gottes voranschreitet in meinem Leben und in der Umgebung, in meiner Umgebung, dann gab es auch diesen Gegendruck. Ne? Dann stand da plötzlich eine Kathedrale, wo du dachtest, okay, wenn dann ist das mit der Kapelle doch nicht so wichtig. Ne? Da kommt plötzlich so ein Gegenwind. Und Paulus und Silas haben diesen Gegenwind. Und was jetzt hier kommt, das finde ich so erfrischend und beeindruckend. Also ich bin ein Freund von, ich kann mich noch erinnern, an geistlichen Kampf und geistliche Kriegsführung und sowas und entsprechende Gebete haben wir gemacht und machen wir noch. Aber was ich hier sehe, ist sensationell. Die beiden, die das Evangelium nach Europa und nicht nur nach Europa gebracht haben, ein Paulus, den man fast als Erfinder der Kirche bezeichnen könnte. Wir wissen, dass Jesus der Grundstein der Kirche ist und dass Petrus wichtig ist als Apostel. Aber Paulus ist derjenige, der die Kirche, gesellschaftsfähig gemacht hat, ne? Der die in die Welt gebracht hat, dieses Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Dieser Paulus ist verprügelt worden, eingesperrt worden und soll, was weiß ich, die Stadt verlassen demnächst. Ich kenne das, ich bin mal dabei gewesen, wie ein Freund von mir in Frankreich aus Cassis am Mittelmeer festgenommen wurde, im Keller verprügelt, hatte gar nichts gemacht. Und am Morgen kam er dann wieder raus, am nächsten Tag, und hat gesagt, wir müssen bis morgen früh 6 Uhr die Stadt verlassen haben. Kennt ihr das wie im Western? Bis morgen früh 6 Uhr müsst ihr die Stadt verlassen haben. So ähnlich, ne? Das war das, was ihnen dann bestenfalls blühte, ne? Aber erstmal hatten sie einen wunden Rücken. Wir kennen das so ein bisschen, ne? Aus dem Fernsehen wird das mal erzählt, was das bedeutet, wenn im Iran jemand zu 40 Peitschenhieben verurteilt wird. Da stirbt man dran, wenn man die auf einmal kriegt. Ne? Deswegen kriegt man die in kleinen Raten verpasst. Immer so, dass man es überlebt. Und Paulus und Silas haben nicht nur mal einmal so einen gekriegt mit dem Stock, wie die ganz Alten das in der Schule vielleicht noch erlebt haben. Nein, der ist ausgepeitscht worden. Und Silas auch. So richtig, wie heute noch in manchen Ländern das gemacht wird. Und dann sitzen sie in diesem Kerker und was geschieht? Fangen die an? Wie sieht das aus, was sie tun? Ihre geistliche Kampfführung, ne? Das, was sie dann machen, ist erstmal. Was haben wir heute gehört? Hella, was war dein Vers? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn wir wissen wollen, was Paulus damit gemeint hat, ne, dann müssen wir diese Situation, deswegen kam ich da wahrscheinlich, müssen wir diesen Text verstehen, diese Situation verstehen. Paulus sitzt mit Silas nach dieser Abreibung wie ein geprügelter Hund im Gefängnis, im Kerker, und genau das ist das, was er kennt und was er erlebt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der hat Freude am Herrn. Der war nicht besonders fröhlich, glaubt mir das, im Sinne von, juhu, ich habe Prügel gekriegt. Aber er hatte etwas in sich, was er als Freude bezeichnet. Die Freude am Herrn ist mehr als, ich bin gerade geil drauf. Mir geht's gerade total klasse. Ich bin gerade in Partystimmung. Die Freude am Herrn zeigt, was er damit meint, zeigt sich in dieser Situation, dass er, nachdem er geprügelt wurde und abgelehnt wurde und als Bürger Roms, das auch nochmal, kennst du das? Wo du denkst, das ist mein Recht, ne? Das darf ich. So, und er als Bürger Roms wird geprügelt wie irgendwer, der nichts bedeutet. So, das war schon ein ziemlicher Hund. Nicht ein Hund? Was war das denn? Ein starkes Stück, genau. Ziemlicher Hund ist auch gut. Das sind Anzeichen für, hier, wie heißt das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, also ein ziemlicher Hammer war das, genau. Nicht Hund, sondern Hammer. Und was tun die beiden? Sie haben offensichtlich eine Freude am Herrn und sie wissen, das heißt, sie wissen, wer sie sind. Paulus weiß, wer er in Christus ist. Hat er auch aufgeschrieben im Römerbrief, ne? Nicht ich, sondern Christus lebt in mir, sagt er, ne? solche Dinge. Und er ist sich bewusst, wer er ist, und dann tut er das, was für ihn normal ist und was und bringt seiner Freude Ausdruck. Ne? Die bringen in diesem Gefängnis um Mitternacht, ich weiß nicht warum Mitternacht, vielleicht mussten sie sich erst ein bisschen erholen oder vielleicht haben die das immer um Mitternacht gemacht. Was machst du um Mitternacht? Früher kam immer das, kennt ihr das, dieses Testbild auf dem im zweiten deutschen Fernsehen oder im ersten, dann kam die Nationalhymne. Kennt ihr das noch? Fernsehen? Einigkeit und Recht und Freiheit, schon lange her. So, dann war Schluss mit Fernsehen gucken. Was machst du nachts? Ich hoffe es. Ein anständiger Christ geht um 9:30 ins Bett, hat Walter Heidenreich mal gesagt. Wisst ihr, wer Walter Heidenreich ist? Der Leiter von der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid. Der hat da allen Ärzten mal zum Besten gegeben. Ein richtig vernünftiger Christ geht um 9:30 ins Bett, damit er morgen fit ist. Ist auch was dran. Ist auch was dran. Karl, dann kann man früh aufstehen, ne? Ja. So, und sie, was machen die um Mitternacht? Habe ich noch gar nicht vorgelesen, ne? Ich weiß gar nicht. Habe ich schon? Nee. Ich habe gar nichts vorgelesen. Also getan, als wenn ihr alle den Text kennt. Ihr wisst, ich habe schon erzählt, was passiert ist. Ich brauche es jetzt nicht mehr vorlesen. Ihr könnt es selber nachlesen in Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 34. Also gut, und als sie ihnen viele Schläge gegeben, ich lese es doch. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, ach so, der hat die gar nicht geprügelt, das waren die anderen noch, befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis, also mittendrin, und befestigte ihre Füße im Block. So macht man das, wenn man sicher gehen will, ne? Die kommen, machen mir keinen Ärger. Die hauen nicht, aber verliere ich noch meinen Job. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, na ja, um Befreiung vielleicht und um, dass die Schmerzen nachlassen und so weiter. Also sie beteten, Paulus und Silas, und lobsangen Gott, heißt es da. Wir haben heute auch Lobpreis gemacht, ne? So, diese Leute möchte ihn gerne hören, diesen Lobpreis. Ich möchte gerne einmal kurz hören, wie die beiden Gott gelobt haben. Nach dieser Erfahrung, ne? Und dann, also sie loben praktisch, lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das wäre eine Predigt wert, dass die Gefangenen den Christen zuhören, während sie Gottlob singen. Ne? Also gut, und Lob sagen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und jetzt kommt es, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du dich wie ein geprügelter Hund fühlen solltest, ich weiß es nicht, mir passiert das manchmal, auch noch in diesem Jahr 2023, vielleicht auch schon in diesem Jahr, ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich mich schon wie ein geprügelter Hund gefühlt habe, aber ich weiß noch sehr genau, wie sich das anfühlt, weil es noch nicht so lange her ist. Wenn das so sein sollte, wunder dich nicht, wenn der Teufel, ne, dafür sorgt, dass du mal eingelocht wirst und verprügelt wirst, weil er wütend auf dich ist und weil er dich hasst und weil er das hasst, was du tust, nämlich dich zu Christus zu bekennen und das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen, das ist überhaupt kein Spaß. Das hat nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen zu tun. Das ist etwas, wofür man verprügelt wird. Tatsächlich oder bildlich gesprochen. Und das haben viele von uns schon erlebt, mehrfach, dass sie so einen Widerstand in ihrem Leben hatten. Und viele von uns haben das auch schon siegreich überwunden. Vielleicht erinnert ihr euch an den einen oder anderen Sieg, wo ihr dachtet, das wird nie wieder. Das ist nicht auszuhalten. Und was passiert hier den beiden? Was erleben sie, nachdem sie geprügelt wurden, nachdem sie beteten und Gott Lob sangen, ihre Freude am Herrn hatten? Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Das ist das, was Gott tun kann. Und ihre geistliche Kriegsführung war, dass sie sich an ihrer Gotteskindschaft gefreut haben, dass sie sich daran gefreut haben, dass sie den Herrn haben. Und sie haben in der Situation, in der sie waren, verprügelt und gefesselt, regungslos, ne? Da kannst du dich nicht mehr, keinen Schritt mehr machen. In dieser regungslosen Situation und aussichtslosen Situation haben sie Gott gelobt und gepriesen und haben dann Gottes Handeln erlebt. Das war ihre geistliche Kriegsführung. Als aber der Kerkermeister, der sie also festgesetzt hatte, dessen Auftrag, der von höherer Macht den Befehl bekommen hat, sie festzusetzen. Ne? Das war ja nur ein Ausführender. Solche Ausführenden begegnen uns oft im Leben. Ne? Leute, die uns Schwierigkeiten machen oder uns sogar fertig machen oder vielleicht ruinieren. Solche Menschen, die gar nicht wissen, weil der Kerkermeister wusste ja gar nicht, was er tut. Er hat einfach ein paar Gefangene eingesperrt. Er wusste nicht, wer das ist und gegen wen er da antritt. Und dieser Kerkermeister, als er aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Das ist nur möglich gewesen, weil Paulus und Silas erniedrigt wurden und weil Gott erhöht wurde, weil Gottes Herrlichkeit und Stärke sichtbar geworden ist an seinem Eingreifen in diese Situation. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Das ist das Ziel, das Gott hatte in dieser Situation. Wenn du also dich wie ein geprügelter Hund fühlen solltest, mal wieder, und wenn du denkst, das kann nicht wahr sein, ne? Dann lobe Gott, dann bete, freu dich an deinem Herrn und erwarte, dass er etwas tut, was du nicht tun kannst, was weit über das hinausgeht, was wir schaffen können. Denn jetzt sagt dieser Mann etwas Unglaubliches. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, ganz einfach, wenn sie mit dieser Botschaft zu ihm gekommen wären, so auf der Straße, mit der Gitarre, einer Ukulele und einem... Ja, das wird gerne... Sie haben Monika und hätten gesungen, Jugend für Christus, Jugend voll Freude, und hätten ihm dann gesagt, wenn du gerettet werden willst, dann glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet und deine ganze Familie. Das hätte ihn wahrscheinlich nicht begeistert, wenn sie ihm nachmittags auf der Straße begegnet wären. Paulus und Silas, ne? Christis Lied gesungen, kleine Predigt gehalten, das hätte sie nicht wirklich begeistert. Hier ist etwas passiert, wo Paulus und Silas ja hätten denken können, hat Gott uns verlassen? Das hätten sie denken können, ne? Hat er aber nicht, das wussten sie auch. Die haben einfach darauf gewartet, was Gott tun will, und haben gesungen und gebetet und haben das erlebt, dass bis zu diesem Augenblick, wo dieser Mann sich vor ihnen hinkniet und sagt: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Und sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Das ist möglich geworden durch diese Vorgeschichte. Und das ist die eigentliche Geschichte, um die es geht. Ja, und dann, das ist ja auch normal, wäscht er ihnen die Striemen ab und so weiter, führt sie hinauf in sein Haus, lässt den Tisch decken. Und was macht er noch, der Kerkermeister? Ist mir noch nie aufgefallen. Hier heißt es, und... Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte. Ne? Lass uns doch mal diese Situation einmal aufsacken lassen, was da alles passiert ist. Das ist nicht mal irgendwie, das ist ein Riesending gewesen. Und das endet damit, dass dieser Kerkermeister am mehr oder weniger Ende seines Lebens, an seinem Lebensabend, zum Jubeln über Gott kommt. Das ist die Hauptattraktion. Nicht, dass der Tempel, der Kerker eingestürzt ist oder dass Paulus und Silas so tolle Typen waren, sondern dass das wollte Gott sehen. Gott wollte diesen Mann jubeln sehen. Gott wollte diesen Mann retten und sein Haus. Er wollte ihn jubeln sehen. Und dann darf davor auch mal, darf es ein bisschen Schwierigkeiten geben. Wenn wir also wissen, dass Gott möchte, dass so ein Kerkermeister zum Jubeln kommt, dann dürfen wir annehmen, dass er auch möchte, dass noch andere zum Jubeln kommen. Auch hier und heute, deswegen sind wir ja da, deswegen gibt's uns ja. Gott möchte, dass Menschen in Diepholz, die nicht nur im Kerker sind, vielleicht die noch sogar Kerkermeister sind, die noch andere in Gefangenschaft halten, wisst ihr, die eine ganz miese Rolle spielen möglicherweise. Diese Leute sollen zur Befreiung in Christus kommen und zum Jubel über Gott gebracht werden. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und das sollte auch das sein, was wir uns wünschen. Deswegen dürfen wir den Blick ruhig auch in die Weite, unseren Blick etwas in die Weite nehmen und sagen, okay, auch Leute, wo wir vielleicht denken würden, das wird doch nie was, ne? Wenn die den auf der Straße gesehen hätten, den Kerkermeister, ne? Den hätten die gar nicht angesprochen, ne? Dem hätten die kein Traktat gegeben wahrscheinlich. Weil die gewusst hätten, also bei dem, der nimmt mich vielleicht noch gleich mit und sperrt mich ein, da halte ich mich lieber mal zurück. Aber in dieser Situation, eine Situation, die Gott geschaffen hat, und wo Paulus und Silas einen ziemlich harten Job hatten, ich bin fertig, in dieser Situation, in dieser Situation ist es möglich, dass dieser Mann die frohe Botschaft von Jesus Christus aufnehmen kann. Lasst uns dafür beten, dass sowas geschieht. Dass solche Kerkermeister in unserer Umgebung zum Glauben kommen können. Amen.